The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Heute zu Gast Professor Dr. Metin Tolan über das Leben im All, Exoplaneten und die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf intelligente außerirdische Zivilisationen stoßen.
Ich begrüße Professor Dr. Metin Tolan in meiner Sendung. Herr Tolan, herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass wir uns unterhalten können.
Ja, ich freue mich. Also Sie sind Professor für experimentelle Physik. Sie sind Präsident der Universität Göttingen. Man kennt Sie allerdings auch aus, also Film und Fernsehen würde ich nicht sagen, aber Sie sind ja sehr filmaffin. Das habe ich ja jetzt auch schon rausgefunden.
Ja, ich interessiere mich natürlich für bestimmte Sachen, für bestimmte Genres.
Ich hatte das ja eben auf die Bücher bezogen. Sie sind nämlich eben auch Autor verschiedener Filmphysikbücher. So könnte man es richtig sagen, oder?
Ja, das kann man schon so sagen, aber man kann es vielleicht noch anders ausdrücken. Das sind alles meine Hobbys.
Mhm.
Also ich bin ein ganz großer James-Bond-Fan. Ich finde diese Filme ganz toll. Und ich bin ein ganz großer Star Trek-Fan. Ich bin ja mit Star Trek aufgewachsen sozusagen. Also und das ist, hat sich auch irgendwie so zu einem kleinen Hobby entwickelt. Ich bin ein großer Fußballfan natürlich. Ich fand auch den Untergang der Titanic immer unglaublich spannend und diesen sensationellen Film, den es gab. Also habe ich darüber auch ein Buch geschrieben und habe das nämlich mit meinem Beruf, nämlich der Physik, verbunden. Als Physiker sind sie ja auch immer irgendwie interessiert an physikalischen Zusammenhängen. Und so konnte man das wunderbar miteinander verbinden.
Dient das auch dem Zwecke, die Physik einfach den Menschen auf der Straße näher zu bringen?
Ich fange mal anders an. Also zunächst mal dient es einem Zweck, dass ich persönlich Spaß habe. Ja? Also ich bin ein rücksichtsloser Egoist. Also es geht um meinen persönlichen Spaß. Ja, was finde ich gut und da mache ich dann Physik damit. Und ich habe einen tollen Beruf, ich kann das einfach machen. Und dann kann ich das natürlich in meinen Vorlesungen auch meinen Studierenden zeigen. Und dann stellt man fest, oh, die finden das vielleicht ganz interessant. Und insofern, ja, natürlich versuche ich damit zu erklären, dass Physik eigentlich in unserem ganzen Leben vorkommt. Das kommt im Leben von James Bond vor, wenn der nicht Physik verstehen würde, wäre der schon längst tot. Ja, das kommt natürlich, wenn man sich für den Weltraum interessiert, dann muss man mit Physik umgehen können. Wenn man sich fragt, wie konnte eigentlich die Titanic untergehen, also warum wussten die eigentlich, dass die ungefähr 2 Stunden Zeit hatten, um das Schiff zu evakuieren, dann hat das was mit Physik zu tun. Und das heißt, auch der Fußball, wenn so ein Ball durch die Luft fliegt, dann ist das nicht Zauberei, sondern dann ist das einfach nur ganz nüchterne Physik, die da abläuft. Und das versuche ich eben mit diesen Sachen, für die sich ja viele Menschen interessieren. Da versuche ich so ein bisschen die Physik reinzuschummeln, um zu sagen, Leute, das ist Physik und das macht dieses Fach aus. Deswegen ist dieses Fach unglaublich faszinierend.
Gibt es denn auch Beispiele jetzt im, sagen wir mal, im James-Bond-Universum, wo wir einen Stunt sehen von James Bond, eine Action-Sequenz sehen, wo wir vielleicht als Zuschauer sagen, ja, das ist ganz knapp nicht ganz so realistisch, aber Sie würden mit der Physik sagen, doch, das ist möglich.
Also es ist ja erstmal so, dass in den alten James-Bond-Filmen die Stunts ja auch wirklich gemacht worden sind. Mhm. Und das muss man sich ja immer wieder klar machen. Die Stunts oder die Szenen der 70er Jahre sind alle wirklich so gemacht worden. Erst als man dann mit diesen Computeranimationen anfangen konnte, konnte man es noch unrealistischer machen. Aber ich sage Ihnen mal 2 Beispiele. In dem Film Leben und Sterben lassen, ist es so, dass James Bond tatsächlich über Krokodile läuft, indem er von so einer kleinen Insel flieht. Da kann man sich dann fragen, warum sinkt er da nicht ein und so. Das ist eine physikalische Frage. Oder mit welcher Geschwindigkeit muss er da mindestens rüberlaufen? Das kann man dann alles ausrechnen. Aber wenn man die Szene sieht, fragt man sich, läuft er da wirklich über Krokodile? Und die Antwort lautet ja. Ja, da hat man einen Stuntman so über Krokodile laufen lassen. Man hat versucht, die Krokodile wirklich so hinzulegen, dass die im richtigen Abstand sind. Und dann hat man da einen Stuntman drüber geschickt. Ja, das hat man wirklich gemacht. Musste man machen. Das war 20 Jahre vor Jurassic Park. Das konnte man noch nicht im Computer irgendwie animieren. Das ist natürlich das Spannende. Und es war dann später so, zum Beispiel schon 1995 bei GoldenEye.
Aber darf ich kurz mal zwischenfragen, waren das echte Krokodile?
Das waren echte Krokodile.
Oh, aber hat da nicht, also gibt es da nicht so Tierschutzorganisationen? Es wäre ja heute schwierig, oder? Wegen.
Ja, naja, Sie müssen Folgendes bedenken. Diese Szene wurde in Thailand aufgenommen.
Okay.
In Thailand gibt es Krokodilfarmen. Also da werden Krokodile verarbeitet. Ja, so sagen wir es mal. Also Teile vom Fleisch werden gegessen. Also die Haut wird zum Leder gemacht und so weiter. Und der Stuntman war der Besitzer der Krokodilfarm.
Gut,
Ja.
verstehe, ja.
Aber Sie haben möglicherweise recht. Heute würde man sagen, oh, die armen
Ja,
Krokodile,
ja.
aber nicht 1973, da war die Welt noch anders. Ja. So. Und ja, das hört sich ein bisschen zynisch an, aber man fragt sich eher umgekehrt, haben die Krokodile dem Menschen eigentlich nichts getan? Und man sieht in dem Making-of, der Stuntman musste fünfmal darüber laufen, weil das immer nicht funktioniert hat. Und die Krokodile haben das irgendwann gelernt, dass da dieser Stuntman kommt. Und dann haben die sich schon in die Richtung gedreht und das Maul aufgerissen. Und da läuft er fast in die Krokodile rein. Also das ist eine wahnsinnige Szene. Aber man hat es wirklich gemacht. Und 1995 zum Beispiel, da konnte man schon so mit Hintergründen arbeiten. Und da ist eine Szene dann abgelaufen bei GoldenEye. Die hat mich überhaupt erst dazu gebracht, das so zu machen. Und zwar gibt es am Anfang bei Golden eine Szene, da springt James Bond einem Flugzeug hinterher, was von einer Klippe runterfällt. Das ist ja eine legendäre Szene. Und ich weiß noch genau, wie ich im Kino saß und genauso gelacht habe wie das Publikum, weil das ja eine völlig unmögliche Szene war. Aber im nächsten Moment macht es bei mir Klick und ich sage, du bist doch Physiker. Könnte das nicht wenigstens theoretisch funktionieren, habe ich mir überlegt. Was müsste denn der Fall sein, dass das theoretisch funktioniert? Und Sie können dann sich überlegen, das ist der freie Fall mit Reibung, mit Luftwiderstand. Da gibt es so eine gewisse Grenzgeschwindigkeit, die man sich versuchen kann auszurechnen. Das habe ich alles versucht im Kopf zu machen. Der Film hat mich dann nicht mehr so interessiert, weil das ist eine relativ komplexe Berechnung. Und bin dann zu dem Schluss gekommen, während des Films, na, das muss man noch mal genauer machen. Und als der Film zu Ende war, bin ich nach Hause sofort an meinen Rechner. Das war damals ein Atari-Rechner. Und dann habe ich ein Programm geschrieben, um zu versuchen, diese Flugkurven sozusagen so zusammenzubringen, dass James Bond wirklich einsteigen kann. Das ist mir an dem Abend nicht mehr gelungen, weil der Film dauerte lange und das war schon späte Nacht. Und das habe ich dann am Wochenende gemacht. Da habe ich das dann durchgerechnet und gesehen, ja, theoretisch könnte es funktionieren. James Bond müsste sehr windschnittig sein, sehr stromlinienförmig, viel stromlinienförmiger als ein Flugzeug, was ja ohnehin schon sehr stromlinienförmig ist. Aber es könnte theoretisch funktionieren. Und das fand ich echt spannend. Ich dachte, boah, deine Physik, ja, du bist Physiker und du kannst das echt erklären, wie James Bond das gemacht hat. Und es ist so, die Bedingungen sind dann unrealistisch, aber theoretisch ist das möglich. Und da habe ich mir dann überlegt, ja, wenn du irgendwann mal Physik unterrichtest, in die Verlegenheit kommst, dann ist das doch ein schönes Beispiel, was man mal mit Studenten durchrechnen könnte. Und 6 Jahre später war es soweit. Da habe ich dann die Vorlesung gehalten in Dortmund, die Physikvorlesung, die Anfängervorlesung, habe genau dieses Beispiel gebracht. Die Studenten waren begeistert. Dann habe ich weitere Beispiele aus James Bond halt genommen. Und dann war irgendwann mal Tag der offenen Tür und dann habe ich nur diese Beispiele ohne die Formeln, ohne die Berechnung zu einem Vortrag zusammengebracht. Und so ist es überhaupt erst dazu gekommen, dass ich mich mit diesen Sachen so beschäftigt habe und mir auch überlegt habe, Mensch, das ist doch interessant. Dein eigenes Hobby, James Bond, bringst du jetzt mit deinem Beruf zusammen und dann finden es auch noch Leute interessant. Und dann schreibt man auch noch ein Buch drüber, für das die Leute sogar Geld bezahlen.
Ja. Aber jetzt muss ich nochmal gerade nachfragen, weil Sie gesagt haben, die Bedingungen haben nicht gestimmt für diesen Stunt jetzt bei GoldenEye. Was heißt das, die Bedingungen? Also was
Die
hat nicht.
Bedingungen heißt Folgendes: Sie müssten halt sehr, sehr windschnittig sein. Also James Bond müsste 20 Mal stromlinienförmiger sein als das Flugzeug.
Okay.
Und das ist im Wesentlichen nicht möglich. Sie müssten genau die Geschwindigkeit, mit der das Flugzeug da die Klippe runterfällt, das müssten Sie auf 2 bis 3 Kilometer pro Stunde von dem Motorrad aus richtig einschätzen können. Kann man vielleicht, ne? Aber was das Interessanteste ist, das wirklich Interessanteste ist, warum Sie und ich das nicht schaffen würden. Ich meine, es gibt auch andere Gründe, warum wir es nicht schaffen würden. Aber ist, wenn Sie es durchrechnen, Sie setzen sich auf das Motorrad und fahren diesem Flugzeug hinterher. Und das Spannende ist, um das Flugzeug, um in der Luft nachher einzuholen, müssen Sie auf dem Motorrad langsamer sein als das Flugzeug. Ja, das heißt, Sie müssen die Geschwindigkeit schätzen, Sie wollen das Flugzeug einholen, aber Sie müssen langsamer sein. Warum? Weil Sie ja so viel stromlinienförmiger sind, Ja, sie würden einfach über das Flugzeug in der waagerechten Richtung hinausschießen. Ihr Problem ist nicht die waagerechte Richtung, ihr Problem ist die senkrechte Richtung. Da müssen sie, sie müssen runterkommen. Ja, und deswegen müssen sie so windschnittig sein.
Verstehe.
Und, des, und deswegen müssen sie sogar ein bisschen langsamer sein als der Flugzeug. Und das machen sie natürlich nur, wenn sie sich das vorher ausrechnen. Und deswegen, wenn James Bond nicht Physiker wäre, dann wäre er schon längst tot. Denn das ist eine sehr komplizierte Rechnung. Sie müssen gekoppelte, nichtlineare Differentialgleichungen im Kopf lösen. Also das gekoppelte, nichtlineare Differentialgleichungen sind ungefähr das Schwierigste, was die Physik zu bieten hat. Und insofern muss ich sagen, Respekt, dass James Bond das auf dem Motorrad so schnell hingekriegt hat.
Wobei ich natürlich denke, jetzt, wenn wir gerade über das Motorrad sprechen, ich weiß nicht, ob Sie auch ein Fan der Reihe Mission Impossible sind, aber ich könnte mir vorstellen, gerade Tom Cruise, der hat in dem letzten Film ja zum Beispiel diesen Motorradstunt gemacht, da werden schon einige Leute vorher was ausrechnen auch, oder?
Bei den Stunts muss man Sachen vorher ausrechnen, also bei den Stunts schon. Ja, es wäre nur hier die Szene bei James Bond, er bringt ja erst den Piloten um, fällt dann aus dem Flugzeug raus und geht dann wieder auf das Motorrad. Und in dem Moment müsste er sich das ja ausrechnen. In dem Moment müsste er die Berechnung durchführen, die ich auf dem Computer durchgeführt habe, die müsste er im Kopf durchführen. Die Berechnung, die ich während des Filmes ja gar nicht hingekriegt habe im Kopf. Aber James Bond ist halt ein besserer Physiker als ich, kann ja sein. Also im britischen Geheimdienst brauchen, also die Quintessenz ist, wenn Sie im britischen Geheimdienst anfangen, müssen Sie eine Top-Ausbildung haben in allen Bereichen, unter anderem auch in der Physik.
Ja gut, ich bin ja halber Engländer, für mich ist es noch nicht zu spät, deswegen versuche ich auch ein bisschen was zu lernen heute bei dem Gespräch. Aber und was, an was ich auch denken muss, an welche Szene ist die zweite, aus dem zweiten Indiana Jones Film gibt es eine Szene, ich weiß nicht, ob Sie, wie Sie Indiana Jones, ob Sie das gut finden, da springt er mit dem Schlauchboot aus dem Flugzeug. So eine ganz bekannte Szene, wo viele so gesagt haben, das ist gerade so am Rande, wenn man es auch sieht, ist es, wäre das möglich?
Ja, das ist ja insofern möglich, weil so ein Schlauchboot hat eine relativ große Oberfläche, damit einen relativ großen Luftwiderstand. Wenn Sie sich jetzt die Grenzgeschwindigkeit ausrechnen, die Sie dann mit so einem Schlauchboot erhalten, mit Grenzgeschwindigkeit meine ich immer, ab einer bestimmten Höhe sozusagen fällt ein Körper mit konstanter Geschwindigkeit. Und das hängt jetzt davon ab, wie schwer der Körper ist und wie stromlinienförmig der Körper ist. Und da so ein Schlauchboot überhaupt nicht stromlinienförmig ist, sondern großen Luftwiderstand hat, ist die Grenzgeschwindigkeit mit hoher Wahrscheinlichkeit relativ klein, sodass es dieses Rausfallen aus dem Flugzeug aushalten würde, selbst wenn da eine Person drin sitzt. Also da würde ich sagen, ja, wenn man das gut macht, könnte man das hinkriegen. Ich würde das als Stuntman zwar nicht machen, würde es nur ungern machen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ein Stuntman das hinkriegt.
Also ich glaube, jetzt im vorliegenden Film war es, glaube ich, kein Stuntman. Ich glaube, da war es einfach ein, also ich weiß gar nicht, was da reingeht, ob man die Person überhaupt sieht. Wenn, dann sind es irgendwelche kleinen Puppen, glaube ich, die sie da reingeklebt
Ja,
haben.
Vielleicht hat man da auch ein bisschen Angst um die Person, aber das ist schon etwas, was durchaus möglich ist.
Okay. Ich habe in einem Interview sagen Sie, weil es ja bei Ihnen auch um das Thema Star Trek geht, in einem Interview haben Sie gesagt, mit Weltraum kriegt man jeden. So.
Ja.
Einfach weil das Thema so faszinierend ist?
Ich glaube ja. Ich glaube, weil wir uns alle fragen, wo man irgendwie herkommt, was eigentlich um uns herum ist. Ich kann Ihnen mal das Beispiel nennen, warum ich sage, warum man damit jeden kriegt. Wir haben also, mit wir meine ich noch an der TU Dortmund, da ist, ich glaube, der war mal der Chef bei Siemens Healthcare. War ein Absolvent der TU Dortmund. Und mit dem habe ich mich mal unterhalten und er hat gesagt, wenn er Leute einstellt, wenn er Physiker einstellt, dann fragt er die auch nach astrophysikalischen Themen, was die darüber wissen. Da habe ich gesagt, wieso das denn? Ja, meint er, die Ärzte, die wollen immer, wenn die einen Physiker haben, die wollen immer irgendwas über das Universum wissen. Die haben Interesse daran. Und es war tatsächlich dann so, ein paar Monate später bin ich bei meinem Hausarzt. Und der weiß auch, dass ich Physikprofessor bin. Und dann hat er gesagt, Herr Toland, ich muss Sie mal was fragen. Sie sind, also, ich meine, der hatte wirklich das Wartezimmer voller Patienten. Das darf man gar nicht sagen. Ne? Ich habe auch gesagt, Mensch, Herr Trapp, Sie haben ein Wartezimmer voller Patienten. Wir können uns doch jetzt nicht so lange unterhalten. Doch, das will er unbedingt mal wissen. Der hatte irgendwie in der Zeitung was über das Universum gelesen. Ich glaube, über Exoplaneten. Und Herr Toland, das müssen Sie mir jetzt mal erklären. Und da konnte ich feststellen, auch insbesondere diese Ärzte, die Leute, die mit dem Leben zu tun haben, die interessieren sich halt für dieses Universum. Wie groß ist das? Kann es da noch was anderes geben? Woher weiß man das eigentlich alles? Und ich glaube tatsächlich, dass davon ein unglaublicher Reiz ausgeht. Ein wirklich ein unglaublicher Reiz von den Weiten des Alls sozusagen. Was ist da draußen? Und ich kann Ihnen auch sagen, mich selber, also ich selber, wäre sicherlich nicht Physiker geworden, kann ich glaube ich wirklich sagen, wenn nicht Folgendes passiert wäre. Das früheste Ereignis, an das ich mich erinnern kann, als kleines Kind. Sie müssen wissen, ich bin 1965 geboren. Und wenn Sie sich mal fragen, was ist das früheste Ereignis, an das Sie sich noch erinnern können? Ne? Also an das Sie sich, wo Sie wirklich eine richtige Erinnerung haben. Ich sage Ihnen mal, was das früheste Ereignis bei mir war. Die Mondlandung. Ich wurde nachts von meinen Eltern geweckt, mein Bruder auch. Da haben dann die Eltern gesagt, hier Junge, das musst du miterleben, da ist Mondlandung. Ne? So, sind wir zu den Nachbarn rüber und wurden vor den Fernseher gesetzt. So, und da wurde jetzt gesagt, jetzt aufpassen. Wir waren natürlich noch komplett verschlafen, aber jetzt aufpassen, Mondlandung, da passiert was Historisches. Und da mussten wir zu den Nachbarn übrigens rüber, weil wir da noch keinen Fernseher hatten. Ja. Und das war ja 69. Und da war ich also gerade 4 Jahre alt und habe irgendwie mitbekommen, boah, Mond, da, ich wusste gar nicht so viel, Mond, was ist das da draußen? Und dann fing ich an, mich dafür zu interessieren. Da habe ich gedacht, das muss wohl was ganz Wichtiges gewesen sein. Und dann ist in den nächsten Jahren, wir haben dann auch einen Fernseher bekommen, wurden immer diese Mondlandungen übertragen, diese Landungen im Pazifik. Und das fand ich unglaublich, was da. Dann hatte ich ein bisschen was mir angeguckt. Mond, boah, der ist weit weg, der ist irgendwo im Weltall. Und als ich anfing, mich dafür zu interessieren, was da ist, also was ist eigentlich dieser Mond, den man sieht, da haben sich sofort Fragen über Fragen. Da konnte man gar nicht mehr aufhören. Und ich weiß auch noch genau, wie ich dann damals meine Mutter gelöchert habe, weil man mir ja gesagt hat, die Erde dreht sich um die Sonne. Nur wenn Sie rausgucken, dann sehen Sie, und ich hab die Sonne beobachtet, ich habe gesagt, Moment mal, die Sonne bewegt sich doch am Himmel. Und das ist ja falsch. Ich gucke mir das ja an und habe ich meine Mutter immer gefragt und habe gesagt, wieso denn? Also das ist doch kein Aussicht. Dann hat mir meine Mutter gesagt, ja, die Erde dreht sich um die Sonne. Weil ich habe gesagt, wie kommt man denn da drauf? Da hat sie mir gesagt, ja, weil es in der Zeitung steht. Ne? Ja, das hat mich
Das
damals.
stand in der Zeitung, okay.
Das, ja, nein, sie hat das gesagt, weil es in der Zeitung steht. Sie wusste es ja auch nicht, warum. Ja, aber
okay.
damals war das so, alles, was in der Zeitung steht, ist wahr.
Naja.
Das war so die Haltung, ne? So. Und damit hat man sich als Kind noch nicht so zufrieden gegeben. Es gab aber damals kein Google und ich bin in einem kleinen Dorf mit 5000 Einwohnern aufgewachsen. Da gab es auch nicht richtig viele Bücher und sowas. Ich konnte sehr früh lesen übrigens, ne? Und dann bin ich in die Grundschule gegangen und hab auch die Lehrer gefragt. Wussten die nicht? Woher weiß man, dass die Erde sich um die Sonne dreht? Das hat mir dann erst ein Physiklehrer, ich glaube, in der 7. oder 8. Klasse erklären können. Weil sie können das gar nicht rausfinden, wenn sie nur von der Erde aus gucken. Man findet das raus, wenn man einen dritten Planeten, zum Beispiel den Mars, sich anguckt. Dann sieht man, dass der am Himmel so eine Schlaufe macht. Und das können sie nur erklären, wenn sie sich mal vor und mal hinter dem Mars befinden. Und so haben das übrigens auch die Leute rausgefunden, übrigens. So hat das Kepler und die Leute, so haben die das auch früher, beziehungsweise Kopernikus rausgefunden. Ja.
Okay.
Und das war, ich weiß noch genau, dass das für mich eine Frage. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Das muss mir doch irgendeiner, das konnte mir keiner erklären. Ist auch, wenn man sich das überlegt, gar nicht so einfach zu erklären. Woher wissen wir eigentlich, dass die Erde sich um die Sonne dreht? Und die Antwort ist, ja, wenn ich nur auf die Sonne gucke, kann ich es auch nicht rauskriegen, weil dann ist es ja auch eine relative Frage. Stehe ich auf der Sonne, dreht sich die Erde um die Sonne. Stehe ich auf der Erde, dreht sich die Sonne um die Erde. Ne? Also insofern ist die Frage gar nicht so einfach. Und
Ja,
das
das
hat mir.
Faszinierende ist ja eigentlich die Frage. Wir sagen halt, wir wissen das irgendwie, aber woher
Ja,
wir das eigentlich wissen, das ist
genau.
halt wirklich
Das
tatsächlich das
war
Interessante.
sozusagen,
Ja.
das war meine Frage. Und das
Ja.
Zweite, was dann dazu kam, war, dass 1972, da war ich also 7, kam Star Trek im deutschen Fernsehen, Raumschiff Enterprise. Zweites Programm, ZDF, leider 18 Uhr.
Zu
Parallel zur
spät,
Sp
muss.
nee, 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 parallel zur Sportschau.
Achso.
Und natürlich hat der Vater Sportschau geguckt, ist doch klar. Und natürlich hatte man nur einen Fernseher. Das heißt, ich konnte nur immer, wenn es Sportschau nicht gab, Star Trek gucken. Weil das fand ich total toll mit diesen Leuten aus dem Weltraum und gerade mit Mondlandung. Und ich war gerade ja im Weltraumfieber mit 7 so ungefähr und habe alles aufgesogen, wenn es irgendwas gab. Und da war ich natürlich begeistert von. Und von daher ist es tatsächlich so, dass ich wirklich sagen würde, wenn es nicht diese Koinzidenz gegeben hätte mit der Mondlandung, mit diesem großen Interesse, was es da für das Weltall gab, mit Star Trek gegeben hätte, wer weiß, ob ich Physiker geworden wäre.
Ich glaube ja schon, dass auch also so eine natürliche Neugierde wahrscheinlich dazugehört, weil das ist ja dieser Satz, mit Weltraum bekommt man jeden. Und das ist so, auf der einen Seite ist die Faszination da, auf der anderen Seite kenne ich auch viele Leute, die wollen mit dem Thema gar nichts zu tun haben, weil ich glaube, es ihnen auch ein bisschen Angst macht oder weil es für sie größer wirkt als es ist, wobei es ist ja sehr groß, ja, aber in dem Sinne, dass sie gar nicht die einzelnen Erklärungen oder was auch immer eigentlich hören wollen, sondern eher so sagen, ja, ich habe ja hier mein Leben, also was interessiert mich das? Das gibt es schon, finde ich auch viel, ja.
Ja, das kann es geben. Also, aber mal wahrscheinlich ist der Hintergrund auch dieses überhaupt nicht verstehen, was da passiert. Meine Großmutter zum Beispiel war immer, wenn es mal eine Mondfinsternis gab, die war fasziniert. Die hat sich gefragt, wie kann das denn, Junge, guck daraus, wie kann das denn sein? Und hat das in so ein kleines Büchlein geschrieben, um es zu dokumentieren, Mondfinsternis, dann und dann. Und dann habe ich mich mal mit ihr hingesetzt. Ich habe gesagt, du Oma, ja, hier eine Orange, Sonne, ja, Apfel, Erde, Kirsche, Mond. Ja, und jetzt lassen wir die mal umeinander drehen und dann kann man sich das so und so erklären. Und dann fand sie das plötzlich super spannend. Ja, vorher war sie wie sozusagen die alten Ägypter, die gedacht haben, irgendwelche Götter, also irgendein göttliches Schauspiel ist da. Und das sorgt natürlich für eine gewisse Distanz dann auch. Und dann ist man ehrfürchtig, ist man davor. Aber als ich ihr das erklärt habe, guck mal, da dreht sich nur das um das und so kann man das hier erklären und das hat alles natürlich, da war das plötzlich weg. Und das fand sie natürlich super spannend. Ab dem Zeitpunkt hat sie mit mir immer zusammen vorm Fernseher gesessen, wenn es irgendwas über den Weltraum gab. Vorher natürlich nicht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht diese Angst vor dem Unbekannten. Aber wenn man ein bisschen nur einsteigt, ein bisschen nur einsteigt, kenne ich keinen, der dann aufgehört hat. Ne? Und ich finde immer noch die Frage aller Fragen. Ich hoffe, dass ich in meiner Lebensspanne dann noch so vielleicht eine kleine Antwort drauf bekommen ist. Wie ist es denn mit dem Leben? Gibt es das nur bei uns? Haben wir einfach nur riesiges Glück gehabt? Oder ist das sozusagen ein natürlicher Prozess? Wenn Sie, angenommen, Sie haben die wesentlichen Bausteine auf einem Planeten oder auf einem Himmelskörper, nämlich Energie, Wasser, Kohlenstoff. Ne? Also das sind so die wesentlichen Bausteine. Und ein paar andere Elemente halt. Aber das sind so die drei Grundbedingungen. Energie, Wasser, Kohlenstoff. So. Wenn Sie die haben und dann brauchen Sie noch was Zeit, ein paar Milliarden Jahre, kommt dann immer Leben raus. Ja, ist das sozusagen ein Naturgesetz, dass sich dann Leben bildet. Weil das Leben bei uns ist ja sehr vielfältig, es ist sehr robust. Es ist, wenn es erstmal gebaut ist, wenn es erstmal da ist, dann gibt es das in Ausprägungen. Es passt sich an das Leben. Also wenn es erstmal da ist, dann kriegen sie es gar nicht mehr weg, hätte ich fast gesagt. Wir arbeiten zwar hart dran, dass wir unser Leben wegkriegen, aber dann bleiben halt irgendwelche Mikroben oder irgendwas bleibt dann schon übrig. Das heißt, die spannende Frage ist ja wirklich, ist das wirklich in diesem riesigen Universum ein Naturgesetz, das sich dann Leben bildet? Das ist eine spannende Frage. Ich meine, es ist sogar eine noch spannendere Frage, wenn man das so von der philosophischen Seite her sich überlegt. Macht ein Universum, in dem es keine einzige Lebensform gäbe, die über das Universum überhaupt nachdenken kann? Macht ein solches Universum überhaupt Sinn?
Ja. Also ist es dann
Ja?
überhaupt, braucht das Universum uns im Grunde, damit wir überhaupt das Universum erkennen als
Ja.
Universum?
Also ein Universum, in dem einfach alles tot ist, ja, in dem nur Steine sind. Das ist zwar ein nettes Universum, aber die Frage kann ja sein, wozu hätte ich fast gesagt? Ja, also das ist aber keine physikalische Frage mehr. Der Physiker würde sagen, ja klar, so ein Universum kann es geben, warum nicht?
Na gut, ich meine, diese Frage, wozu, ist natürlich auch eine sehr menschliche Frage, oder?
Na klar, na klar, na klar.
So.
Also, es setzt eins voraus, was natürlich sozusagen, das Leben hat ja verschiedene Aspekte. Es gibt Einzeller und so weiter. Das ist aber erstmal die Frage, bilden sich diese komplexen Moleküle eben aus dieser Suppe heraus? Aber ich glaube, das, was uns natürlich ausmacht, Das ist ja noch eine ganz eigene Eigenschaft, eine ganz andere Eigenschaft, nämlich unser Bewusstsein. Wir wissen, dass wir da sind. Und dieses Wissen darüber, dass man da ist, ermöglicht uns ja erst das sozusagen reflektieren, was ist eigentlich, das Reflektieren darüber, was ist eigentlich unsere Position in diesem Universum. Und das ist dann die nächste Frage. Wenn sich Leben bildet, bildet sich dann irgendwann immer intelligentes Leben. Bildet sich dann immer Leben, was wirklich über sich selbst Bescheid weiß? Das ist eine spannende Frage.
Ja, beziehungsweise eben dieses auch, können wir das begreifen, wäre auch die Frage. Oder halt zum Beispiel die Ameise oder vielleicht, gibt noch kleinere Lebensformen, aber sagen wir mal die Ameise, was erkennt die in uns? Also als was nimmt die uns wahr?
Ja, das ist sicher eine spannende Frage. Ich habe keine Ahnung. Da ich noch nie eine Ameise war, weiß ich das nicht. Und ich kann auch ehrlich gesagt nicht sagen, was eine Ameise mit den sozusagen mit ihren Nervenzellen, ja, wie die auf ihre Umgebung reagiert. Das Einzige, was ich schon sagen kann, ist, wir sehen offensichtlich, dass in der Natur dieser Mechanismus abläuft. Und das Wichtigste ist eben, sich zu reproduzieren. Also ein Lebewesen, das versucht immer, seine Art zu erhalten. Und zwar völlig rücksichtslos. Ich meine, erst wir Menschen haben sowas wie ein Gewissen entdeckt. Also erst wir Menschen denken darüber nach, oh, gibt es sowas wie Tierquälerei? Innerhalb der Tierwelt ist das nicht der Fall. Also da herrscht ganz brutal, also wenn man mir immer sagt, oh, das Natürliche ist das Beste, ja, da würde ich immer sagen, na ja, wenn ich mir mal angucke, wie Arten sich verdrängen, wie, sagen wir mal, rücksichtslos die Natur mit sich selbst umgeht. Und dann denke ich mir immer, das Natürlichste ist nicht immer das, sagen wir mal, das Netteste. Und das Prinzip scheint es zu geben. Das heißt also, das Leben scheint, also das nicht intelligente oder weniger intelligente Leben scheint zu expandieren, scheint sich rücksichtslos auszubreiten. Das ist auch so, das kennen Sie, dieses Schema, dass also auch diese Ausbreitung keinerlei Rücksicht darauf nimmt, dass man seine eigenen Grundlagen zerstört. Also der Heuschreckenschwarm frisst zunächst mal alles leer und verhungert dann wieder. Dann kommen nur ganz wenige durch. Also da hat die Natur keine Mechanismen eingebaut, sondern dieser sozusagen Ausbreitungsdrang, der ist riesig. Das ist ja bei uns Menschen auch so. Ja. Und also von daher handeln wir eigentlich so, wie es uns die Natur vorgegeben hat. Und offensichtlich scheint unsere Intelligenz uns einen wirklichen Vorteil gegeben zu haben, weil wir Maschinen bauen können, weil wir vieles tun können, was eben ein Schimpansen noch nicht kann.
Ich würde ja normalerweise, würde ich ja auch sagen, die Rücksichtslosigkeit, die basiert auch etwas auf der Endlichkeit, also dass wir auch selbst wissen, naja, ich habe ja auch nicht ewig hier auf dem Planeten, mache ich es halt mal, egal. Nach mir die Sintflut, aber dann würde man sagen, okay, haben Tiere oder die Natur müsste ja auch das Bewusstsein haben, woher kommt der Drang, sich zu reproduzieren? Man müsste ja auch, die müssten ja auch programmiert haben, dass sie nicht ewig da sind. Also die einfach nur als Programm, nicht als Bewusstsein, aber als Programm.
Ja, aber das ist ja gerade der Grund für die Rücksichtslosigkeit
Ja.
in der Evolution. Also jede Art will sich selbst verbreiten. Und der Art ist das völlig egal, ob da der Rest der Natur über die Wupper geht. Der will erstmal sich selber verbreiten. Und sie darf nicht zu rigoros sein, weil wenn sie natürlich ihre Umgebung zu schnell zerstört, dann verbreitet sich die Art nicht mehr und dann wird sie irgendwie verschwinden. Das hat ja über die Zeit, Evolution ist ja etwas, was man mit der Zeit sehen muss. Die braucht ja Zeit, damit man sich anpasst. Und was Sie sagen, ist ja völlig richtig. Gerade die Endlichkeit des einzelnen Lebewesens sorgt ja dafür, dass zum Beispiel ein Frosch erstmal Millionen von Kaulquappen produzieren muss, weil er weiß, Millionen minus 100 werden eh aufgefressen von anderen Tieren und nur 100 kommen vielleicht durch, wenn überhaupt 100 durchkommen. Und deswegen hat die Natur halt viele Mechanismen sich überlegt, um eben die eigene Art immer weiterzubringen. Und die Endlichkeit sorgt aber dafür, dass die Art immer weiter verbessert wird. Das heißt, wenn irgendein Fehler eingebaut wird, der sich als eine Verbesserung für diese Überlebensstrategie herausstellt, dann wird dieser Fehler weiter reproduziert. Das ist ja das, was man unter Evolution versteht. Und dieser Mechanismus, der scheint sehr stark auf der Erde zu funktionieren. Und auch das wäre die spannende Frage, wenn es diesen Mechanismus jetzt auch woanders gäbe, was ist denn da dann am Ende rausgekommen? Da wird dann ja sozusagen das rausgekommen sein, was mit den Lebensbedingungen auf diesem Planeten dann zum Beispiel am besten zurechtkommt. Und das sind natürlich super spannende Fragen. Da würde man gerne ja auch mal wissen, ist das, wir können ja nur darüber spekulieren. Deswegen ist es ja so spannend, sich zu überlegen, gibt es da draußen noch andere Planeten, die vielleicht auch Lebensbedingungen produziert haben?
Ja, mich würde auch mal interessieren, ob zum Beispiel auch diese, also gewisse Spanne des Lebens, die ja auch ganz unterschiedlich ist natürlich bei Lebewesen, aber ob die was mit der Umgebung zu tun hat, also ob die was mit diesem System, auf dem wir uns bewegen, zu tun hat, ob die auf einem anderen Planeten, wo dann eben auch Leben herrscht, ganz anders aussehen könnte, oder ob das Leben das entweder so möchte oder ist es instabil, schafft es das nicht oder ist das, also das ist ja uns gar nicht so, wir nehmen das ja so hin, wir sagen ja, so ist das halt und dann gibt es noch den Eishai, der schafft es auf 400 Jahre, aber das war es dann irgendwann. Also wissen Sie, was ich meine? Also es ist ja die
Ich
Frage.
weiß schon, was Sie meinen. Also vielleicht ist es auch hier so, evolutionstechnisch ist es ja so, dass die Natur den Tod überhaupt erstmal erfinden musste.
Ja.
Also es gibt ja im einzelligen Bereich, da stirbt man nicht. Also, weil solange es nur Einzeller gibt, brauchen Sie keinen Tod. Wozu brauchen Sie da den Tod? Den Tod brauchen Sie ja, den hat die Natur ja erst erfunden, um sich sozusagen weiterzuentwickeln. Ja, um zu sagen, okay. Ja, der hat jetzt entsprechende Nachkommen, aber vielleicht müssen die sich jetzt anpassen, weil sich irgendwelche Bedingungen verändern. Und das geht nur, wenn sie sozusagen die alten abräumen und die neuen dort aufbauen. Weil wenn es den Tod nicht gäbe, dann würde sich sozusagen in der Biologie irgendwann ja nichts mehr reproduzieren können. Also das ist erst eine Erfindung, die auch mit der Zeit passiert ist, wenn man sozusagen in die Geschichte guckt. Auch das ist natürlich spannend. Ist das eine Erfindung, die wirklich dann immer entstehen würde? Oder ist das jetzt eine spezielle Erfindung der Erde gewesen, weil wir sozusagen entstanden sind? Es ist ja so, das einzellige Leben, das hat ja sehr lange auf der Erde, hat es das ja gegeben. Bis es zum Mehrzelligen gekommen ist, ist ja 1 Milliarde oder 2 Milliarden Jahre vergangen. Also der eigentliche Sprung war nicht von nichts zum Leben. Es hat auch also gedauert natürlich vielleicht ein paar hundert Millionen Jahre oder sowas, aber dann vom einzelligen Leben zum mehrzelligen Leben, der Sprung, der hat länger gedauert.
Also
Und
ich mache
insofern.
es, also ich mache es neu und dann besser. So ist es
Genau,
eigentlich, oder?
genau, genau.
Ja. Und
Ganz
wenn
genau.
ich die ganze Zeit, wobei man natürlich ja auch sagt, weil man sich ja auch generell verändert, gut, man zerfällt auch in gewisser Weise mit der Zeit, aber wenn man sagen würde, man hätte ein ewiges Leben oder ein sehr, sehr langes Leben, dass man sich ja stetig verändert. Das heißt, derjenige, der ich in 500 Jahren bin, hat mit dem, der ich heute bin, nicht mehr so viel zu tun, oder?
Ja, wenn das so wäre, dann schon. Aber Sie selber hätten alle Ihre Fehler, die in Sie eingebaut sind, würden Sie mit sich herumtragen. Sie könnten sich nicht anpassen. Also, und das heißt, man würde ja nur sagen, man würde nur sterben an sozusagen inneren, eigenen Sachen. Also die Umgebung könnte einen ja nach wie vor töten.
Stimmt.
Also als ein Beispiel. Also wenn es auf der Erde 10 Grad heißer würde, dann könnten Sie daran natürlich sterben. Das heißt, dem könnten Sie sich jetzt nicht anpassen. Und wenn Sie aber die Zeit bekommen, es wird 10 Grad heißer, Sie bekommen eine entsprechende Zeit, dann würden Sie sich langsam aber sicher an die Sache anpassen und sind dann der optimale Organismus für eine 10 Grad wärmere Erde. Und deswegen ist das sozusagen, das hat die Natur wirklich ausbalanciert über die Jahre. Und das scheint ein Mechanismus zu sein, diese sozusagen optimale Anpassung. Und es wäre halt spannend zu wissen, ist das wirklich ein Naturgesetz? Also, macht es das Leben immer? Es ist, glaube ich, schon so. Also ich glaube, was man wirklich sagen kann, was unsere Erkenntnis von heute schon ist, ist, und das ist auch eigentlich eine spannende Aussage, es ist eine kühne Aussage, aber ich würde die Aussage immer treffen. Leben auf anderen, irgendwo anders im Universum, wird auch Kohlenstoff als Basis haben. Weil das ist ja schon eine Aussage, könnte man sagen, das sagt er jetzt, weil so ein Physiker hat halt nicht genug Fantasie. Ja, das mag sein, aber so ein Physiker ist halt auch Physiker. Und wenn man davon ausgeht, dass sie leben, also hier meine Hände und ich bestehe aus diesen ganzen Zellen, das sind ja hochkomplexe Moleküle, Proteine, also Und das sind ja kleine Maschinchen, die es hier drin gibt. Allein jetzt meine Hand zu bewegen, was hier alles passiert, das sind kleine Maschinchen, Moleküle, die sich ein bisschen strecken und stauchen und zusammenziehen, so wie kleine Federn. Und also das ist, wenn man sagt, also um sowas zu erzeugen, brauche ich eine gewisse chemische Komplexität. Dann ist man sofort bei Kohlenstoff. Kohlenstoff ist das mit Abstand, das einzige Element, was mit Abstand am meisten unterschiedliche chemische Verbindungen bilden kann, was diese ganzen Ketten bilden kann. Es gibt zwar auch andere Moleküle, die auch eine sehr reichhaltige Chemie haben, wie Schwefel oder Silizium, aber bei weitem nicht so reich wie Kohlenstoff. Das heißt, wenn man sagt, Leben ist mit einer chemischen Komplexität verbunden, das ist keine so falsche Aussage. Dann bleibt nur kohlenstoffbasiertes Leben. Und deswegen ist es gar nicht so falsch, darüber nachzudenken, gut, wenn kohlenstoffbasiertes Leben bleibt, also irgendwie sowas wie wir, ja, gibt es dann auch woanders Evolution, Anpassung. Die Evolution ist ja kein unvernünftiges Konzept, dass man sagt, man passt sich über die Jahre und Jahrmillionen an seine Umgebung an und kann so überleben. Trotzdem ist das eine Hypothese. Wir haben ja keine weiteren Beispiele. Ne?
Ja, ich finde es halt auch interessant zu sagen, okay, wenn zum Beispiel, also was wir auch so angedeutet haben am Anfang, die braucht das Universum uns, um dass wir es erkennen. Auf der anderen Seite hat man aber dieses, wenn man die Natur hat, die sagt, ich muss mich umformen, damit ich überhaupt angepasst sein kann, damit ich überlebe und das Leben bilden kann, heißt das ja, dass das eigentlich ja wie so ein, man hat ja ein Gefühl, dass es getrennt ist von dem Universum, weil es schauen muss, dass es in dieser Umgebung klarkommt. Und man könnte ja sagen, hätte das theoretisch das Universum eine Art Bewusstsein, würde es ja vielleicht nicht dauernd irgendwelche Habitate erschaffen, wo das Leben die ganze Zeit Schwierigkeiten hat, sich anzupassen, bis es das dann irgendwann schafft.
Ja, das Leben hat ja keine Schwierigkeit, sich anzupassen. Das Leben umgekehrt, das Leben passt sich seiner Umgebung an. Man könnte vielleicht Ihre Frage noch mal etwas anders formulieren. Also das Leben ist natürlich an seine Umgebung angepasst. Also bei uns geht das, beim Mars geht es offenbar nicht. Ne, da ist es aus verschiedenen Gründen nicht. Da hat es vielleicht mal funktioniert, kann sein. In einem Jupitermond zum Beispiel oder im Enceladus, dem Mond beim Saturn, da hat man zwar einen Eispanzer, aber da scheint man flüssiges Wasser drunter zu haben. Man hat Energie durch sogenannte Gezeitenreibung und wahrscheinlich Kohlenstoff auch. Wer weiß, ob da in den Ozeanen irgendwas drin ist. Also es könnte alles sein. Aber man kann die Frage, die Sie gestellt haben, nochmal ganz anders stellen. Das Leben also ist sozusagen, versucht sich seiner Umgebung erstmal anzupassen, das ist klar. Aber ist dieses Leben, was dann entsteht, eigentlich geeignet, das Universum zu erforschen? Und da ist die Antwort ja, solange es beobachtet, was im Universum passiert. Nein, wenn dieses Leben versucht, irgendwo hinzureisen. Weil einfach die Distanzen viel zu groß sind. Das heißt, unsere, was weiß ich, 80 Jahre Lebensspanne oder sagen Sie ruhig 100, ist natürlich absurd kurz, wenn Sie bedenken, dass man mit den besten Antrieben, die man hat, vielleicht 100.000 Jahre brauchen, um zum nächsten Stern zu kommen, wo man jetzt wieder neue Planeten finden könnte. Das ist natürlich absurd kurz, um das zu tun. Und wenn man mir dann erzählt, Generationen, Raumschiffe und sowas, können Sie alles vergessen. Ne? Also ich da glaube ich, also sozusagen als Weltraumfahrer sind wir völlig ungeeignet. Ja,
Okay.
wir müssen uns ja auch unsere ganze Atmosphäre dann mitnehmen, unsere ganze Umgebung. Also für das Weltall selber sind wir völlig ungeeignet. Das muss man ganz klar sagen. Ich meine, ich glaube auch nicht, dass ich das noch miterleben werde, dass jemand zum Mars fliegt und wieder zurückkommt.
Zum Mond
Also,
vielleicht, oder? Das wird doch auch wieder
naja,
vorbereitet.
Mond war man ja schon. Also Mond war man ja schon. Da kommt man hin. Also das glaube ich denen, dass man da hinkommt. Mond schon, aber Mars wäre ja die nächste Sache. Und schon das ist der ja mit einer unserer dichtesten Nachbarplaneten. Und schon da braucht man dann, wenn man hinfliegt, vielleicht ein Jahr, um hinzufliegen. Dann ist man noch 2 Jahre auf dem Mars und dann ist erst wieder begonnen. Also schon das dauert ja Jahre. Wenn Sie sich das mal überlegen. Also, und das ist der Mars. Also, nee, wenn man ins Weltall, wenn sozusagen eine Zivilisation wie die Menschheit ins Weltall will, dann muss sie was anderes tun. Also, dann müssen wir es tatsächlich schaffen, die nächste Stufe der Evolution zu erreichen.
Und was
Und,
wäre das?
naja, die ist für mich, dass man von dem Kohlenstoff weggeht
Ja.
und in Silizium sich verwandelt. Damit meine ich, wenn wir es wirklich schaffen, also der Stichwort lautet künstliche Intelligenz. Aber wenn wir es schaffen würden, dass ich sozusagen mich selber, mich als Person, in eine siliziumbasierte Umgebung transferiere, also in einen Computer, dann bin ich natürlich auf einer ganz anderen Stufe. Nämlich, dann spielt die Zeit für mich keine Rolle mehr. Wenn die Reise 100.000 Jahre dauert zum nächsten Stern, ja, dann schaltet man den Computer halt in 100.000 Jahren wieder ein. Und dadurch, dass ich ein- und ausgeschaltet werde, merke ich ja von den 100.000 Jahren nichts.
Muss natürlich auch
Also ich,
funktionieren nach 100.000 Jahren der
das muss
Computer.
dann funktionieren. Klar, wir gehen mal davon aus, dass die Technologie sich dann so entwickelt.
Ja.
Aber rein prinzipiell ist
Ja.
dann der Faktor Zeit ausgeschaltet. Also ich steige hier in das Raumschiff ein, ja, in meinem vollen Bewusstsein. Ich gehe mal davon aus, dass man mich komplett überträgt. Dann schaltet man mich aus. Das wäre wie schlafen. Nach 100.000 Jahren schaltet sich der Computer wieder ein und ich bin da. So. Und ich würde wieder aufwachen und würde sagen, und die Zeit, die zwischendurch vergangen ist, wäre für mich ja nicht vergangen, sondern ich würde einfach wieder aufwachen. Und wenn man das schaffen würde als intelligente Lebensform, dann kann man plötzlich das Universum bereisen, weil dann ist der Faktor Zeit ausgeschaltet. Und das wäre sozusagen die nächste Stufe. Das heißt, die interessante, spannende Frage, die sich für uns heute stellt, und ich finde das super spannend, dass ich das noch miterleben darf, dass ich mich überhaupt mit Computern unterhalten kann, finde ich ja super. Als Star Trek-Fan findet man das super. Aber für mich ist noch die nächste spannende Frage, ob es irgendwann mal einen Computer gibt, der mir sagt, schalt mich nicht aus, halt. Ja, ich weiß, dass ich da bin. Also wir sind wieder bei der Frage Bewusstsein. Ich weiß, dass ich da bin, schalt mich nicht aus. Wenn das so wäre, also wenn man tatsächlich das, was wir in unserem Gehirn haben, so komplex nachbilden kann, ich weiß auch nicht, ob das geht, dass also der Computer weiß, dass er selber da ist, dann wird es richtig spannend. Weil das würde umgekehrt ja auch heißen, dass ich meine Persönlichkeit in diesen Computer übertragen könnte. Und
Ich frage mich halt, jetzt bei diesem Thema ist halt die Frage, machen mich nicht eben auch die Emotionen sehr stark aus? Und die kann ich ja nicht wirklich denken.
ja, aber wer sagt Ihnen denn das, dass nicht alles damit eingebaut ist, ne? Wer sagt Ihnen denn da, dass wenn ein Computer plötzlich Bewusstsein hat, er nicht plötzlich auch traurig sein kann? Ja, also das weiß ich ja nicht. Wissen Sie, das ist ja auch alles, das ist ja etwas, das weiß die heutige Forschung doch gar nicht, ne? Also sind Ihre Emotionen in Ihrem Bewusstsein mit verknüpft? Oder sind Ihre Emotionen abgekoppelt von dem, was Sie als Ihr logisches Denken und Bewusstsein sehen? Ich glaube ehrlich gesagt, ersteres ist der Fall. Der Computer, der mir irgendwann mal vielleicht sagt, schalt mich nicht aus. Und wenn ich sage, doch, ich schalte dich aus, ich mag dich nicht, dann ist er traurig.
Na gut, das ist ja ein bisschen auch die Angst der Menschen heutzutage, würde ich sagen. Also ich finde ja, KI ist ja jetzt bei den Menschen auf der Straße, sage ich mal, die können damit ja nicht so hundertprozentig was anfangen. Viele Leute benutzen das auch für sich einfach nur die Begrifflichkeit, weil es erstmal toll klingt. Ich mache jetzt ganz viel mit KI.
Ja.
Und man denkt mal so, oh, was toll. Und aber eigentlich sind es ja eigentlich große Datenbanken, auf die man zugreift, dem auch eine andere Oberfläche gibt, sodass man das Gefühl hat, da ist eine gewisse Intelligenz dahinter. Und die Leute auf der Straße denken, aber es ist Terminator. Also irgendwann kommt Skynet und dann gibt es den Krieg der Maschinen. Ja.
Ja, wobei man sich natürlich die Frage stellen muss, ich meine, diese großen Sprachmodelle arbeiten letztlich ja mit Wahrscheinlichkeiten, ne? Das heißt, die überlegen sich aus dem Kontext, was ist das wahrscheinlich nächste Wort, was kommt. Nun weiß ich nicht, ich bin in dieser Forschung nicht so zu Hause, deswegen kann ich da nicht so sagen, aber es könnte ja mit mir genauso sein. Wenn ich jetzt mit Ihnen spreche, habe ich ja auch, ich habe die Information, ich spreche mit Ihnen, ich habe eine gewisse Vorinformation, ich sitze hier in einem Raum, ich packe alle diese Informationen zusammen und vielleicht ist ja auch das nächste Wort, was ich spreche, immer das mit diesen Informationen wahrscheinlichste nächste Wort, was kommt. Ja, vielleicht ist mein Algorithmus ja gar nicht so verschieden. Und ich denke nur nicht drüber nach, weil mein Computer noch ein bisschen schneller funktioniert als die schnellsten Computer, die es bei uns gibt. Ich weiß das nicht. Aber es könnte ja sein. Wenn man sich zum Beispiel die Texte anguckt von diesem KI, von diesem ChatGPT und so, da ist man ja verblüfft, wie gut die sind. Das muss man ja einfach sagen. Und das heißt also, wenn ich mit diesem Algorithmus solche Texte rausbringe, dann kann ich zumindest nicht sagen, dass mein Algorithmus deutlich anders ist. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es nicht, welchen Algorithmus ich hier drin habe. Der muss nur ziemlich gut sein, weil, ich meine, mein Gehirn produziert ungefähr eine Wärmeleistung von 20 Watt. Ne? Das heißt, mein Computer verbraucht ungefähr 20 Watt, 20, 30 Watt. Damit kann ich eine riesige Computerleistung abliefern. Wenn Sie natürlich so ein KI-Dings haben, da brauchen Sie ja ganze Rechenzentren für, da brauchen Sie ja Megawatt-Leistungen. Also da scheint ja noch ein gewisser Optimierungsbedarf zu sein. Also da ist die Biologie viel besser. Ne? Also das muss man natürlich auch in den Griff kriegen, wenn man die KI dann so vermenschlichen will. Also wenn es sowas gibt. Also da wird man auch den Energiebedarf drastisch senken müssen. Das hat die Biologie optimal hingekriegt. Das hat die Evolution natürlich hingekriegt. Wenn ich jetzt sozusagen nur denken könnte, wenn ich vorher, was weiß ich, 400 Schnitzel vertilgen müsste, dann wäre es wahrscheinlich so mit unserer Evolution nicht so schnell gegangen. Ne? Weil also so schnell kann man das halt nicht. Da hätte der Mensch wohl früher viel zu viel Nahrung ranschaffen müssen.
Weil wir es jetzt eben von den Weltraumreisen hatten, was wäre denn, wenn es das Leben nur hier geben würde?
Vielleicht mache ich noch eine Sache zu der Evolution, weil ich ja gesagt habe, Silizium wäre für mich die nächste Stufe der Evolution.
Ja.
Denn Sie müssen bedenken, die biologische Evolution.
Ja.
Die hatte ein paar Milliarden Jahre Zeit. Die Erfindung des Transistors war 1947. Ja, also das heißt, was wir gerade tun, können Sie auch als Evolution begreifen, nur im Hochgeschwindigkeitstempo. Also warten wir doch mal ab, was dann als nächstes noch kommt. So, jetzt kommen wir nochmal zu Ihrer Frage. Was war die nochmal?
Ich komme noch mal zu dann später noch mal zu dem, was Sie jetzt gesagt haben,
Ja.
aber das macht ja nichts. Es sind einfach Querverbindungen, sind auch gut für unser Gehirn. Wenn wir der einzige Planet wären, wenn wir der einzige Platz wären, auf dem Leben herrschen würde, was wäre denn dann?
Dann würde ich mich fragen, warum der liebe Gott sich so ein riesiges Universum spendierte und nur um uns sozusagen an diese eine Stelle zu setzen, in einen Nebenarm der Milchstraße, wo wir im Nebenarm des Nebenarms uns irgendwie befinden. Also da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, da würde ich schon sagen, also der liebe Gott hätte dann also meiner Meinung nach keinen, der zuständig ist für Nachhaltigkeit. Ne? Also das ist ja eine riesige Verschwendung von Raum und Energie und sonst was. Also das ist jetzt natürlich keine wissenschaftliche Antwort. Wenn wir die Einzigen wären, dann wäre mein Schluss daraus, dass die Bedingungen, um Leben zu erzeugen, offenbar doch so eng sind, dass wir verdammtes Glück gehabt haben. Also vielleicht gibt es wahrscheinlich irgendwo Amöben oder so, gibt es wahrscheinlich ganz viel, irgendwohin grünen Schleim oder so, ja. Aber vielleicht nicht genügend Zeit, dass es auf einem Planeten so die Bedingungen sind, dass wir uns entwickeln können. Sie müssen ja auch bedenken, wir haben ja auch verdammt viel Glück gehabt, ne? Also wenn es nicht vor ein paar hundert Millionen Jahren diesen Asteroideneinschlag gegeben hätte, der die Dinosaurier abrasiert hat, dann hätten wir es schwerer gehabt, ne? Dann wären wir nicht so schnell durchgekommen. Also, das heißt, wir sind schon auch das Produkt ich würde mal sagen, Zufällen, die es gegeben hat. Und ob wir uns auch, also das wäre ja die spannende Frage, angenommen, die Dinosaurier wären nicht ausgestorben. Ob wir uns dann auch durchgesetzt hätten, weiß man nicht. Also es ist schon so, Säugetiere haben sich da durchgesetzt, kleinere Nager oder so. Aber ob wir dann wirklich zu unserer vollen Blüte gekommen wären, das weiß man nicht. Also insofern kann es schon sein, dass wir hier so viel Glück gehabt haben, dass in diesem Universum das wirklich nur einmal passiert ist. Was ich nicht glaube, woran ich nicht glaube, ist, dass das Leben selber, also das einzellige Leben, also das glaube ich, wenn man sich das anguckt, rein von der chemischen Seite her, dass sich Aminosäuren zum Beispiel bilden, das ist gar nicht so unwahrscheinlich, wenn Sie die entsprechenden Bausteine haben und ein bisschen Energie, ein bisschen wässrige Lösung. Das scheint es ja auch zu geben. Also, das ist auch die Planetenfindungsmission. Die finden immer mehr Planeten, die im richtigen Abstand von ihrem Stern sind. Wenn es dort flüssiges Wasser, wenn es dort Wasser gäbe, dann wäre es flüssig. Kohlenstoff kommt so häufig im Universum vor, wie wir in der Zwischenzeit wissen, weil letztlich, wenn die Sterne die schwereren Elemente fusionieren, dann ist Kohlenstoff ja. Das ist quasi klar, dass sie genügend Kohlenstoff haben. Also so diese Grundbausteine, das glaube ich ist, da braucht man nicht drüber zu philosophieren. Das weiß man zwar nicht, aber ich glaube schon, sowas wie grünen Schleim oder so, das findet man schon irgendwo. Aber wenn Sie sagen uns, ja, vielleicht ist es so unglaublich, selten, so unglaublich zufällig. Das kann schon sein. Das würde es nur heißen.
Ja, und das wäre natürlich auch sehr beängstigend, ja. Wobei natürlich auch.
Ja, was heißt
Ja.
beängstigend? Ich würde sagen, es ist ein bisschen anders. Also wir werden sowieso es schwer haben, mit intelligenten Lebensformen überhaupt in Kontakt zu kommen. Wegen der Distanzen, wegen der Zeiträume. Ja, es gibt zum Beispiel einen Planeten, Kepler-452b, der umkreist einen Stern, der ungefähr so hell ist wie unsere Sonne. Der Stern ist 10% Leuchtstärke. Der Planet braucht 385 Tage, um seine Sonne zu umrunden. Bei uns sind es 365 ein Jahr. Also sieht es ungefähr so aus wie bei uns. Jetzt weiß man nichts weiter über den, ob der eine Atmosphäre hat oder so, aber sieht ja schon mal ganz gut aus. Der einzige Unterschied ist, dieser Planet ist 1,5 Milliarden Jahre älter als die Erde, weil der Stern so viel älter ist. Das kann man nachweisen. Nun könnte es ja sein, dass auf diesem Planeten seit Hunderten von Millionen Jahren oder Hunderte von Millionen Jahre konnte dort eine Zivilisation überleben und Funksignale in die Welt imitieren. Auch in unsere Richtung. Aber die Dinosaurier konnten noch nicht empfangen. Wir können jetzt empfangen, aber da gibt es die Zivilisation nicht mehr. Die Funksignale sind schon weg. Das heißt also, um andere zu entdecken, müssen wir auch zeitlich aufgrund dieser riesigen Entfernungen, muss es genau passen. Und die Wahrscheinlichkeit ist auch fast null. Deswegen ist sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass wir andere entdecken im Universum, boah, ja, das wäre natürlich der Hit schlechthin für jeden Science-Fiction-Fan, aber boah, die ist deswegen auch noch mal so klein, selbst wenn es sie geben sollte. Ja, wir selber können seit ungefähr 100 Jahren elektromagnetische Wellen mit hoher Leistung künstlich erzeugen, an denen man uns auch erkennen würde, nämlich Fernsehradiosignale, das, was sie dann auch tun. Ja, das geht auch ins Weltall, das ist eine relativ hohe Leistung. Man kann auch sehr kleine elektromagnetische Wellen, also sehr kleine Leistungen detektieren, das können wir auch, das tun wir ja auch. Das heißt, seit ungefähr 100 Jahren kann man uns als intelligente Lebensform außerhalb der Erde nachweisen. Aber so Radio- und Fernsehsignale breiten sich nun mal auch mit Lichtgeschwindigkeit aus. Sind ja elektromagnetische Wellen. Das heißt, man kann uns erst in einem Umkreis um die Erde von 100 Lichtjahren nachweisen. Weiter können unsere Signale noch gar nicht gekommen sein. Ja, das heißt, nur wer sich in dem Kreis von 100 Lichtjahren um uns herum befindet, und da sind gar nicht so viele, kann überhaupt irgendwas von uns als intelligente Lebensform bisher nachgewiesen haben, in Form von unseren Fernsehsignalen kommt man nicht immer auf die Idee, ob das eine intelligente Lebensform ist, aber gut, das lassen wir mal außen vor. Der Rest des ganzen Universums kann nichts von uns wissen. Prinzipiell. Und jetzt überlegen Sie sich mal daran, wir arbeiten hart daran, dass wir nicht zu lange auf diesem Planeten überleben. Ne? Also, die Menschheit kann sich durch einen Atomkrieg locker selbst auslöschen. Und dann senden wir nicht mehr. Das heißt, unsere Sendespanne ist dann vielleicht ein paar tausend Jahre. Dann muss es jetzt zufällig woanders irgendwo eine Zivilisation geben, die genau in dem Moment empfangen kann. Aber wenn die noch bei den Dinosauriern sind, deswegen ist das so, also es wäre total klasse, wenn wir irgendwas auffangen würden. Ich würde Luftsprünge machen. Aber das befürchte ich, erlebe ich nicht mehr.
Ja, wenn Sie es so erklären, habe ich auch das Gefühl, okay, das ist relativ unmöglich. Also eigentlich ist es, können wir eigentlich in der Pfeife rauchen, das war's dann. Also
Ja, es tut mir ja auch leid. Na, man soll ja
ja.
nie, man soll ja nie, nie sagen. Als Physiker ist man nur immer relativ nüchtern und guckt sich die Sachen von der Seite an. Ich kann Ihnen auch sagen, als Physiker, angenommen, ich würde in den Nachrichten hören, dass hier irgendwie Aliens gelandet sind, ne? Dann würde ich aber sofort Reis ausnehmen.
Naja. Naja, dass man sagt, im Grunde, die haben vielleicht keine guten Absichten, meinen Sie?
Was heißt vielleicht keine guten Absichten? Ich sage Ihnen Folgendes: Wenn hier Aliens gelandet werden, dann müssten die ja all die Probleme mit den Abständen erzählen. Die müssten ja technologisch und so überlegen sein. Die müssten so viel mehr wissen, was wir nicht wissen. Also so unglaublich viel mehr wissen, was wir nicht wissen. Wenn Sie sich mal überlegen, was haben denn Menschen mit Menschen gemacht, die technisch nicht so weit waren wie sie selber in der Geschichte? Ja, wie haben wir denn Völker behandelt, die nicht so weit waren? Ja, die haben wir eigentlich immer ausgebeutet.
Ja, klar.
Also von uns möchte ich nicht entdeckt werden. Ne?
Nee, auf gar keinen Fall. Also ich meine, das wäre die Frage, ob das Leben so funktioniert, also dass auch anderes Leben sagt, ich beute aus.
Naja, wenn ein anderes Leben auch aus Evolution hervorgegangen ist, dann ja. Weil das ist ja sozusagen, Evolution ist ja sowas wie Ausbeuten, ist ja sich ausbreiten. Ja? Und zwar ohne Rücksicht auf den anderen. Also Rücksicht ist in Evolution nicht eingebaut. Ja, die Katze spielt mit der Maus, bevor sie sie umbringt, weil sie Spaß dran hat. Ja? Die Rücksicht ist in der Evolution nicht eingebaut. Und wenn man sagt, Evolution ist dann wirklich so ein Naturgesetz, hätte ich fast gesagt, dann möchte ich von denen nicht entdeckt werden, weil die werden uns nicht gut behandeln, weil wir so weit zurück sind, dass ich intrinsisch sagen würde, das machen die nicht. Jetzt können sie natürlich sagen, gut, aber vielleicht ist bei denen jetzt das Soziale besser ausgeprägt. Ja, das kann natürlich alles sein, dass sie noch bewusster sind als wir. Das kann alles sein. Sie werden aber sowieso nur aus Silizium bestehen und in Form einer künstlichen Intelligenz herkommen. Denn als biologische Lebewesen halte ich es für unwahrscheinlich.
Das ist ein tolles Stichwort, weil das wollte ich ja nochmal, ich wollte ja nochmal auf Ihre vorherige Aussage drauf eingehen, was das Silizium angeht und eben auch was Star Trek angeht, weil Sie auch ein großer Star Trek-Fan sind. Aus rein aus Star Trek-Universums, also wenn man sich im Star Trek-Universum befindet, aus dieser Sicht heraus, würde es ja vielleicht auch Sinn machen. Vielleicht gibt es es auch in manchen Folgen, ich weiß es nicht genau, ich kenne nicht alle Star Trek-Folgen. Dass man sagt, okay, man verwandelt sich in so ein siliziumbasiertes Wesen, weil dann kann man ja noch viel mehr erreichen, dann kann man noch viel weiter fliegen und noch viel unbekanntere und vielleicht eines Tages das große Rätsel des Universums lösen. Aber dann ist ja der ganze Spaß weg. Also dann ist ja das Ganze eigentlich nicht mehr wahrscheinlich so unterhaltsam, wie wenn jetzt Captain Kirk auf der Brücke steht. Und sagt, okay, oder Picard ist das und sagt Energie. Ja, also, oder beide sagen das. Das ist doch eigentlich, also es geht ja auch ein bisschen um die Reise und nicht nur um
Natürlich.
die Grenzen, oder?
Ja, natürlich. Also erstmal halte ich fest, dass Sie offensichtlich nicht alle Star Trek-Folgen gesehen haben. Das ist also,
Nein.
das ist natürlich schon mal,
Das tut
das ist
mir sehr
natürlich
leid,
schon,
ja.
das,
Hätte ich
ja,
auf Vorbereitung auf das Gespräch eigentlich machen müssen.
das ist natürlich schwierig, ja. Wenn Sie übrigens alle Star Trek-Folgen hintereinander weggucken wollen, dann sind Sie 31 Tage beschäftigt, ne?
Alles klar, okay.
Ununterbrochen, 31 Tage. Also
Also,
Sie hätten sich nur einen Monat vorbereiten müssen, ne?
absolut, aber es war jetzt so knapp mit der Terminfindung. Von daher,
Das ist klar.
aber Sie meinen auch
Nein.
alle Serien oder meinen Sie jetzt nur die,
Ich meine alle Serien.
alle, die es gibt?
Alle, die es gibt, inklusive der neuen.
Okay.
Und
Weiß ich
dann
schon
kommen noch
Bescheid.
13 Filme obendrauf. Also das ist schon ein gutes Universum.
Haben Sie alles gesehen in Ihrem
Ich habe
Leben?
alles gesehen.
Sie haben alles gesehen, okay.
Ich habe ja auch schon ein langes Leben, aber ich habe alles gesehen. Also ja, das hat mich mein ganzes Leben begleitet. Also ich bin als Kind Captain Kirk. 87 war ich Student, Captain Picard. Dann 93 Captain Sisko, da war ich fertig, da war ich gerade fertig mit der Promotion. 95 Janeway Postdoc. 2001 Archer, da habe ich meine Professur in Dortmund begonnen. Ja, also insofern, es hat mich mein ganzes Leben durch begleitet.
Wissen Sie, ich habe das gerade eben nur so angeführt, weil Sie haben ja das auch über Fußball zum Beispiel gemacht, Physik des Fußballs. Und da haben Sie ja auch gesagt, okay, es ist eigentlich ganz gut, dass zum Beispiel da nicht so viele Tore fallen, weil
Ja.
das unterhält uns mehr.
Ja.
Und da ist auch so ein bisschen dieses Ding, na gut, vielleicht ist es auch ganz gut, dass wir nicht 100.000 Jahre einfach so abschalten können, weil dann wüssten wir vielleicht schon alles.
Ja, natürlich, nein. Also es ist für Star Trek natürlich gut, weil Star Trek ja auch davon lebt, dass das Beziehungsgeschichten sind. Star Trek ist eigentlich einfach nur Soap im Weltall.
Ja.
Ja, so kann man das sagen.
Ja.
Und für Star Trek ist das schon so. Das sind humanoide Lebensformen, die haben eine Lebensspanne, bei Star Trek dann vielleicht von 130 Jahren. Aber endlich, und deswegen müssen die ja auch was anderes als Antrieb haben. Und deswegen haben die ja als Antrieb auch sich den Warp-Antrieb überlegt, der ja aufgrund von Raumfaltung basiert und eben gerade nicht aufgrund von Fliegen von A nach B. Das ist ja genial gemacht. Das ist ja auch physikalisch bei Star Trek genial gemacht, sich das so zu überlegen. Also als Physiker schnalzen Sie mit der Zunge, wenn Sie sich überlegen, was die sich überlegt haben vorher, muss ich sagen, Respekt, echt gut.
Ich glaube, ich wollte da auch nur so ein bisschen philosophisch nachgreifen, weil ich gedacht habe, ja, vielleicht ist es auch manchmal ganz interessant, wenn man nicht alles weiß und wenn man so diesen Weg hat und wenn man sich vorstellt, oh, wir können dann eines Tages irgendwelche Raumschiffe bauen und dann machen wir das und dann fliegen wir ins All selber. Letzten Endes ja auch die Fantasie, die zum Beispiel Serien wie Star Trek angeregt haben und wir daraus vielleicht auch irgendwas gewinnen konnten und dann wirklich auch umgesetzt haben oder so, oder das Leute inspiriert hat, ja.
Also das ist ja unbestritten. Also denn also so zum Beispiel alles Technologische, was Sie bei Star Trek sehen, ist in irgendeiner Form ja später auch passiert. Angefangen von dem Kommunikator, den heute jeder in der Hand hat. Also das war 1966 natürlich eine unglaubliche Utopie, ein Gerät zu haben, was in die Hand passt, mit dem Sie auf der ganzen Welt sich mit Leuten unterhalten können. Da war 1966, haben wir gedacht, ja, im Jahr 2200, da wird das möglich sein. Ja, also was ganz Futuristisches. Heute würde man sagen, ja, Leute, ist 1987 laufen die auf der Enterprise rum mit so kleinen Tablets, auf denen man irgendwas abgebildet sieht, wo sie so rumwischen. Ja, haben bis heute in jedem Haushalt, weil man das gerne hat. Also das war so eine Utopie, wo man sich überlegt hat, das hätte man gerne. Ja. Oder Spock spielt zum Beispiel, oder Spock stellt fest, dass der Schiffscomputer irgendwie manipuliert wurde, weil er plötzlich im Schach gegen den Computer gewonnen hat. Ja. Das heißt, ein Computer kann Schach spielen. 1966 natürlich völlig absurd. Heute spielen die Computer nur noch untereinander, weil sie als Mensch keine Chance mehr haben. Also auch das Thema wieder künstliche Intelligenz. Sie können sich mit ihrem Computer unterhalten. Können wir heute auch. Also alles Technologie. Oder wenn Sie beim Arzt sich angucken, der scannt die Leute. Ja, heute können wir alles Mögliche scannen. Heute können wir, also ich hatte mal was mit dem Herzen, dann habe ich wirklich im Ultraschall eine hochauflösende Aufnahme meines Herzens selber gesehen, wie es schlägt, wie da die Herzkammern aufgehen, zugehen, das Blut. Also es ist irre, das können wir alles, was die damals bei Star Trek gesagt haben. Also alles Technologische wird man können. Alles, wofür sie große Energiemengen brauchen, werden wir nicht können. Also der Warp-Antrieb zum Beispiel, das Beamen oder auch mit einem Phaser auf den Stein schießen und den Stein auflösen. Theoretisch geht das. E gleich mc Quadrat. Praktisch sind die Energiemengen so riesig, das wird man nicht können. Aber die technologischen Utopien waren nur das, was man sich halt gewünscht hat. Wenn Sie sich einen Replikator angucken, naja, wir sagen heute halt 3D-Drucker dazu. Also ist noch nicht so perfekt, aber wird auch immer perfekter, wird auch immer besser. Ich sage Ihnen schon, ja. Wer sagt Ihnen denn, dass Sie in so einen Replikator nicht auch Proteine einfüllen können und dann kommt eine Pizza raus?
Ja, also Earl Grey Tee,
Genau, es ist prinzipiell nicht unmöglich und alles, was technologisch prinzipiell nicht unmöglich ist, wird man technologisch irgendwann machen, weil es einen Markt dafür gibt.
Ja, weil man es will. Ja,
Genau,
absolut.
alles, was physikalisch möglich ist, aber wo die Energiemengen riesig sind. Warp-Antrieb, da brauchen Sie vielleicht so 20 Sonnen als Energie. Da würde ich jetzt sagen, ja, die stehen aber nicht hier so rum wie Briketts, ne? Also wenn ein Brikett eine Sonne ist, dann kann man sagen, theoretisch ganz nett, aber praktisch lassen wir die Finger davon.
Ja, wobei natürlich muss ich auch nochmal abschließend sagen, vielleicht ist es halt auch, vielleicht können wir es ja noch nicht denken. Also das ist ja auch die Frage.
Ja, nun sage ich aber, wir können schon ziemlich viel denken. Also Naturgesetze sind schon so, dass man sie experimentell überprüft hat. Wenn Sie bedenken, die allgemeine Relativitätstheorie von Einstein, die ist ziemlich gut überprüft in der Zwischenzeit. Die Gravitationswellenentdeckung war sensationell. Alles genau so, wie das unsere Theorien gesagt haben. Da kann es dann natürlich noch bessere Theorien geben und neuere. Muss es auch übrigens, weil es ja auch noch unerklärte Dinge gibt. Aber ja, gucken schon ziemlich gut hin. Oder die Quantentheorie. In der Quantentheorie gibt es Phänomene. Die können wir auf 15 Nachkommastellen genau messen. Und wir können sie auf 15 Nachkommastellen genau ausrechnen. Und es stimmt beides überein. Also ja, natürlich gibt es da noch mehr, aber wir sind schon ziemlich gut.
Naja, gut, ich habe aber das, weil Sie das jetzt gerade sagten, zum Beispiel auch so diese Quantenmechanik und so, das ist ja auch so eine Entdeckung, wo man auch noch nicht so hundertprozentig weiß, wie alles funktioniert, glaube ich.
Noch nicht hundertprozentig weiß, wie alles funktioniert. Die Aussage ist immer richtig. Wir wissen nie hundertprozentig, wie alles
Das
funktioniert.
muss ich mir merken.
Aber die Quantentheorie ist die Theorie mit den genauesten Voraussagen in der Physik und mit den genauesten Überprüfungen, die es gibt. Natürlich weiß man da noch nicht alles, das ist klar. Aber ja, bei der Quantentheorie gibt es ein anderes Problem. Die ist so abgefahren, die können wir uns nicht mehr vorstellen.
Ja,
Da versagt ihr Vorstellungsvermögen.
das
Wir
meine ich auch ein
können,
bisschen so,
aber
ja.
wir können mit der Mathematik Voraussagen machen, die wir experimentell überprüfen können. Und das ist doch der Wahnsinn. Wir können es uns nicht vorstellen, aber wir können trotzdem Experimente mit einer unglaublichen Genauigkeit vorhersagen.
Ja.
Und diese Geräte hier, Handy,
Ja.
die funktionieren nur, weil wir die Quantentheorie verstanden haben. Das ist doch irre. Eine Theorie, die wir uns nicht mehr vorstellen können. Und trotzdem schaffen. Also, das ist doch eine intellektuelle Meisterleistung.
Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Das ist ja auch, da schalten jetzt auch wahrscheinlich alle ab, weil sie es gar nicht mehr verstehen, um was es jetzt
Naja,
geht.
aber dieses Gehirn kann offenbar
Ja.
Sachen, die es sich nicht mehr vorstellen, also visualisieren kann, trotzdem verarbeiten, um sie sozusagen in so, sogar zu unserem Alltagsnutzen. Ja, um sie, also das ist Wahnsinn. Oder auch im ganz Großen, die allgemeine Relativitätstheorie, ein gekrümmter Raum, den können Sie sich nicht mehr vorstellen. Weil ein zweidimensional gekrümmter Raum, das ist ein Blatt, was Sie biegen. Das krümmt sich in den dreidimensionalen Raum. Aber ein dreidimensionaler Raum, der gekrümmt ist, krümmt sich ja in die nächsthöhere Dimension. Können Sie sich das vorstellen? Wenn Sie jetzt ja sagen, dann glaube ich Ihnen das nicht. Aber die Auswirkungen können wir berechnen. Und diese Berechnung wiederum, die ist so genau, dass ihr GPS-System damit funktioniert. Wenn Sie das nicht wüssten, würde Ihr Navigationssystem immer mehrere Kilometer daneben liegen. Aber wenn Sie die allgemeine Relativitätstheorie berücksichtigen, dann kommen Sie auf Meter und noch größere Genauigkeiten. Das heißt, das hat sogar einen praktischen Nutzen, obwohl wir uns auch das wieder nicht mehr vorstellen können. Das ist einfach unglaublich, was diese 20 Watt hier können.
Ja, es ist aber absolut. Also, weil letzten Endes wäre es ja dann eben so, dass die Ameise kann sich nicht uns vorstellen, wie wir Handys benutzen, aber sie hat so einen Ameisenprofessor, der kann ausrechnen, was wir da tun, um in etwa zu verstehen, was das ist, aber eigentlich kann sich es keiner vorstellen.
Genau. Und
So ähnlich.
sie kann aber auch auf uns reagieren. Sie weiß, oh, Mensch, gefährlich, wenn sie uns irgendwie sieht, ne?
Ja. Ja, manchmal denke ich, vielleicht nehmen sie uns auch als Naturgewalt wahr.
Das kann schon sein,
Das
ne?
kann sein.
Sind wir im gewissen Sinne ja auch.
Sind wir ja natürlich, natürlich, jeder von uns. Also, Herr Tojan, es war wirklich sehr interessant, mit Ihnen zu sprechen. Ich fand es ganz toll. Ich wusste gar nicht, wohin die Reise geht, aber das war eine schöne Reise.
Das freut mich sehr. Hat mir großen Spaß gemacht.
Gut, also bleiben Sie noch dran. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Alles klar, bis dann. Ja.
Tschüss.
Auf Wiedersehen. Tschüss.